Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Johannes Weber. Moin.
Moin Ben, schön wieder hier zu sein und über Hansa zu plaudern und wir haben einen tollen Gast heute.
Ja, neue Runde, neues Glück. Ich gucke mal auf dem Bildschirm und sehe da mit viel Freude, dass uns Tobias Jenicke zugeschaltet ist. Moin.
Moin.
Ja, Tobi.
Moin aus Saarbrücken.
Ja, Tobi, schön, dass es klappt. Du hast gerade schon gesagt, moin aus Saarbrücken. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ja. Der FC Hansa spielt am Wochenende im Saisonfinale beim 1. FC Saarbrücken. Wir nehmen heute am Montag auf vor dem Spiel, also die finale Woche. Aber bevor wir so richtig losstarten mit Schnacken, Tobi, vielleicht für den einen oder anderen, eigentlich kennt dich ja jeder, aber vielleicht stellst du dich nochmal vor.
Ja, genau, Tobi Jenicke, 37 Jahre mittlerweile jung. Jahrelang bei Hansa natürlich gespielt. Aktuell in Saarbrücken in der Ausbildung. Und freue mich, dass ich hier sein darf für euch und auch meinen Senf dazu geben darf.
Ja, Tobi ist ein Gesicht, das jedem Hansa, fast jedem Hansa-Fan was sagen dürfte. Du hast viele Jahre für Hansa gespielt, von 2003 bis 2012 und dann nochmal von 2015 bis 2017. Warst sogar zwischendurch Kapitän und ja, hast sogar den Aufstieg mit in die zweite Liga gemacht 2011.
Ja, war gemischte Zeit, sag ich mal. Gerade die Anfangszeit oder bis 2012 war richtig cool. Trotz zwei Abstiege. Meine zweite Zeit war dann nicht mehr ganz so glücklich. Aber ja, trotzdem schaue ich gerne zurück, verfolge den Verein natürlich noch ganz intensiv und bin noch mit Leib und Seele dabei.
Ja, Leib und Seele ist ein gutes Stichwort. Du bist ja in Neubrandenburg geboren, also quasi so ein bisschen auch mit dem Hansa-Virus infiziert, sowieso aus MV und Jung. Und wenn man auf die Statistik guckt, beim FC Hansa 171 Spiele für die Profis, 26 Tore und 22 Vorlagen. Johannes, das ist schon eine Hausnummer, oder?
Das kann man schon fast als Hansa-Legende bezeichnen. Also bist du auf jeden Fall in einer Reihe mit vielen bekannten Namen. Genau, Tobi, du hast es schon angesprochen, Saarbrücken ist das Thema. Du bist ja dort damals gelandet, hast dort 6 Jahre, glaube ich, verbracht in Saarbrücken. Lebst dort jetzt auch mit deiner Familie und am Wochenende steht ja das Spiel an. Erstmal, wirst du im Stadion vor Ort sein? Hast du Karten?
Ja, wir haben Karten. Wir haben sogar Karten für den Gästeblock. Und wir haben jetzt dieses Jahr schon das ein oder andere Spiel im Gästeblock mitgemacht und freuen uns natürlich dann auch auf den Samstag. Und das wird nochmal was Besonderes.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wo du, glaube ich, beim ersten Auswärtsspiel der Rückrunde in Mannheim warst. Da waren der Kollege Tommy Bastian und ich oben. Du saßt da neben uns und hast das Spiel verfolgt. Es ging 4-0 aus für Hansa. Ja, das war auf jeden Fall schön mit anzuschauen.
Könnte ein Glücksbringer sein.
Ja.
Ja, ich habe wir haben noch kein Niederlage, glaube ich, gesehen. Wir waren in Köln, waren wir noch beim Auswärtssieg. Und jetzt natürlich auch nochmal was Besonderes, dann in einem Stadion im Gästeblock zu stehen, wo ich ja auch eine gute Verbindung zu habe.
Ja, also der Mann steht für Erfolg beim FC Hansa. Das sieht man auch beim Blick auf die Erfolge. Du bist 2011 aufgestiegen mit dem FC Hansa in die zweite Liga. Und der Trainer Peter Vollmann, der ja auch schon zu Gast war bei uns im Podcast, Grüße gehen raus. Und dann 2011, 2016, 2017 den Landespokal in MV geholt mit dem FC Hansa. Das sind schon ein paar Titel, die kann man sich auf jeden Fall gut und gerne mal einen Lebenslauf schreiben, denke ich. Wie ist denn dein Verhältnis zum FC Hansa heute noch?
Sehr gut. Also zwischenzeitlich hat es ein bisschen gekriselt, wie in jeder Beziehung. Und ich sag mal, meine Erfolge, ich hätte gerne mehr rausgeholt, das muss man schon sagen. Also ich bin auch zusammen abgestiegen, so ehrlich muss man auch sein. Aber ich glaube, es war eine schwierige Zeit auch für den Verein. Viel Unruhen, viel Politik, wenig Geld. Und die richtige erfolgreiche Zeit kam mir dann quasi erst danach. Aber ich gucke gerne, kenne auch viele Leute dort mittlerweile wieder, gucke die Spiele gerne, verfolgt das, bin gerne im Stadion und drücke natürlich auch die Daumen, dass der Weg wieder nach oben geht.
Heute bei Hansa.
Wir haben auch am Wochenende natürlich das Spiel wieder live mitverfolgt im Ostseestadion, Johannes auf der Pressetribüne. Ich hatte wunderbare Plätze auf der Nordtribüne. habe da das ein oder andere Tor gesehen. Der FC Hansa hat sich ja mit 5:3 gegen die Reserve vom VfB Stuttgart durchgesetzt und hat durch diesen Sieg ja zumindest noch diesen kleinen Traum, diesen kleinen Schimmer, dass man irgendwie doch noch in die Relegation rutschen kann, am Leben gehalten. Tobi, hast du das Spiel verfolgt?
Ja, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt dann nachher, weil es seit nicht geklappt hat, aber ja, war ein schönes Spektakel, glaube ich. 8 Tore in einem Ostseestadion ist schon was Cooles, viel zu jubeln. Kurze Zeit vielleicht auch noch mal ein bisschen gezittert, aber ja, ich glaube, das war noch mal ganz wichtig, dass man jetzt und schon noch Druck ausüben kann auf die beiden Mannschaften, die da vor einem stehen jetzt.
Ja, es war ein schöner Saisonabschluss, ne? Auch für die Fans. Gab ja dann noch Freibier nach dem Spiel. Mir kamen auf dem Nachhauseweg ein paar gute, angeheiterte Fans entgegen, die aber glücklich waren. Ja, hat es Spaß gemacht am Samstag.
Vor allen Dingen das Stichwort Tore, 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 denn das wissen ja viele nicht. Der FC Hansa hat ja damit auch den Torrekord zumindest eingestellt. Von euch, Tobi, in der Aufstiegssaison 2010-11, die Marke von 70 Treffern, die wurde erzielt und im letzten Saisonspiel kann das jetzige FCH-Team sogar noch einen drauflegen. Hast du das auf dem Schirm gehabt, dass ihr damals so den Torrekord aufgestellt habt?
Tatsächlich gar nicht. Also ich wusste, dass wir richtig gut gescored haben, dass wir viele Spieler hatten, die richtig gute Statistiken hatten, aber dass wir den Torrekord hatten, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Ich drücke natürlich trotzdem die Daumen, dass er jetzt noch fällt.
Ich glaube, in der Saison war damals noch Björn Ziegenbein, glaube ich, bester Torschütze mit 14, 15 ja. Toren irgendwie.
Aber es hatte Ziege, sich, Schiri, ja. Molatai, wir waren alle da bei 10 plus, glaube ich.
Hatte sich gut verteilt. Das war, glaube ich, damals auch ein bisschen anders als jetzt heute, wo du mit Emil Holten, der jetzt 14 Tore hast,
ja.
So einen klaren Torjäger hast, von dem man auch so ein bisschen abhängig ist, wenn er gut in Form ist.
Ja, Tobi, du hast es ja jetzt schon ein, zweimal angedeutet. Du hast deinen Vertrag dann am Ende bei deiner zweiten Station beim FC Hansa vorzeitig aufgelöst mit dem Verein. Es wurde Stillschweigen beider Seiten vereinbart. Es gibt Gerüchte, dass zu diesem Zeitpunkt ja zu einem Verwürfnis mit Trainer Christian Brandt gekommen ist. Nun ist ja schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Sag doch mal, was war denn da los?
Ja, ich krieg die Frage heute immer noch öfter gestellt und kann es tatsächlich immer noch nicht beantworten, weil ich auch selber gar nicht so weiß, was da jetzt eigentlich Sache war. Ja, letztendlich standen viele Sachen im Raum, wie wenn nachher irgendwie alle verpufft sind, weil irgendwie auch nichts dran war. Und ja, war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas verbrochen hätte, dann hätte ich es auch akzeptiert, dann hätte ich mich auch entschuldigt. Aber wenn man so, und das Einzige, was ich falsch gemacht habe, war eigentlich, dass ich es einfach nur nicht gut gespielt habe. Ne? Und dass ich als Kapitän irgendwo nicht das geleistet habe, was ich hätte leisten sollen. Das war einfach so. Das muss ich mir auch ankreiden. Aber ja, warum und weshalb ich nachher komplett raus war, das kann ich nicht sagen, weil ich es selber nicht weiß. Und letztendlich gab es ja dann auch Trainer weg, dann Vorstand weg, dann kam, glaube ich, Pavel Dotschev. War ganz, ganz viel Unruhe im Verein und ja, ich war da irgendwo so mittendrin und ja, hatte dann auch die Schnauze voll, muss ich gerne sagen, mit Fußball. Und das hat dann hier irgendwie in zweiten Fan der Brücken gelandet.
Und im Strich würdest du sagen, Christian Brandt zählt nicht zu deinen Lieblingstrainern?
Ich fand ihn als Trainer richtig gut tatsächlich so. So fachlich, muss ich schon sagen. Zwischenmenschlich hat es dann vielleicht dann nicht mehr so gepasst. Aber das ist uns bei so. Es war auch nicht nur bei mir, glaube ich, der Fall. Und, ja, damit muss man sich auch auseinandersetzen. Und ich habe da sicherlich auch nicht alles richtig gemacht zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war ja auch eine Zeit, wo es so einen Umbruch gab, wo Hansa so dann wieder etwas ambitionierter danach unterwegs war. Mit diesem Wechsel zu Pavel Dotschev ging die Zeit ja auch los, wo Hansa in höheren Gefilden wieder unterwegs war. Ja, war eine aufregende Zeit damals. Kommen wir mal zu dem jetzigen Geschehen. Es ist ja so, wir haben von dieser minimalen Chance gesprochen, die Hansa noch hat. Es ist noch nicht vorbei, der Traum, aber ich selber sage, es muss schon sehr viel zusammenkommen, dass das noch was wird. Erstmal musst du die Hausaufgaben selber machen, Essen und Duisburg noch verlieren. Was ist aus deiner Sicht einer der Faktoren gewesen in dieser Saison, dass Hansa noch nicht ganz oben mit dabei ist, dass es ja dafür nicht gereicht hat bislang?
Ja, ich habe es mir tatsächlich gerade mal angeguckt auf dem Vorfeld, aber Spiel in Schweinfurt, ne, du hast halt so 3-4 Spiele gehabt, diese bekanntlich, die du einfach ziehen musst. Und die hat Hansa dieses Jahr, glaube ich, nicht gezogen. Ne? Zu Hause verloren gegen Regensburg, zu Hause verloren gegen Ingolstadt, glaube ich, 3-0, gegen Viktoria Köln. Das sind halt die Spiele, die richtig, richtig wehtun, ne? Und letztendlich reden wir jetzt noch von einem Sieg, der irgendwo fehlt, dann wärst du voll dabei. So tut's halt weh, und dann muss man vielleicht einfach sagen, dann fehlt halt dieses kleine Quäntchen noch. Aber nächstes Jahr, ja, vielleicht klappt's ja noch. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwer wird und eher unwahrscheinlich ist, dass man nochmal drauf springt, aber wenn es einen Grund gibt, warum wir ins Stadion gehen an Wochenenden, dann ist es der, dass halt genau sowas passieren kann, ne? Und wäre auch nicht ungewöhnlich für Dritte Liga, wenn Hansa Rostock mit einmal auf Platz 3 springt und alle sich fragen, oh, wie geht das denn? Aber ja, dafür leben wir diesen Sport und ich bin gespannt. Tatsächlich wird ein ganz, ganz toller Spieltag. Und wenn es nicht so sein sollte, hat man, glaube ich, eine gute Basis, um nächstes Jahr wieder anzugreifen.
Es ist ja einfach irgendwie ist es so ein bisschen, es liegt trotzdem irgendwie Magie in der Luft, weil die Chance ist so minimal, aber Hansa-Fans sind auch so verrückt. Irgendwie hofft man dann doch noch irgendwie dieses kleine Quäntchen Glück zu erwischen. Auf der Tribüne wird sicherlich wieder voll und laut neben dir und deiner Family. Es haben sich zahlreiche Hansa-Fans angekündigt. Nun wurde auf der Tribüne beim Gästeblock auch die Blöcke nebendran freigemacht für Hansa-Fans. Also da wird es wieder mächtig Support geben. Tobi, freust dich drauf? Packst du deinen Schal ein und grüllst du mit?
Ja, klar, wird eine ganz tolle Atmosphäre, weil ich glaube, Saarbrücken sich auch gut verabschieden möchte nach einer verkorksten Saison. Und ich hoffe, das Wetter ist gut, dass zahlreiche Hansa-Fans kommen, das ist eh klar. Ich glaube, das wäre auch so gewesen, wenn es vielleicht nicht mehr ganz so viel gegangen wäre. Aber klar, wenn wir in den Gästeblock gehen, dann mit allem, was wir haben, und dann wird auch angefeiert.
Wie kam es zu dem Entschluss, dass du sagst, es ist der Gästeblock geworden und nicht vielleicht die Haupttribüne oder was weiß ich? Ich meine, du hast lange bei Saarbrücken gespielt. Wieso ist es der Gästeblock?
Da ist auch gar nichts gegen Saarbrücken. Ich gehe da sehr gerne ins Stadion und auch noch gutes Verhältnis zu dem Verein und folgt das natürlich auch. Auch wenn nicht mehr viele da sind, die ich kenne jetzt persönlich. Und der Gästeblock, ja, mein Sohn ist halt auch infiziert oder mit dem Hansa-Virus, ne? Der hat auch die Bettwäsche, der hat die Trikots, der guckt das auch, der hat die App. Also, der hat auch alles. Und, als dann war das Hansa gegen Saarbrücken Spiel, dann war eigentlich auch die Entscheidung klar, dass wir dann in den Gästeblock gehen und nicht auf die neutrale Tribüne.
Ja, ich kann das bestätigen. Der war beim Mannheim-Spiel, wovon ich eher vorhin schon gesprochen hatte, auch sehr leidenschaftlich dabei und hat sich bei den Toren auch sehr gefreut. Saarbrücken, du hast es angesprochen, eine verkorkste Saison gespielt. Hansa jetzt auswärts eigentlich recht stark. Wie siehst du die Chancen, dass Hansa seine Hausaufgaben zumindest erledigt und dann auf die Gegner, natürlich auf die Konkurrenz schauen muss?
Das ist schon schwierig, weil Saarbrücken, glaube ich, gerade wenn man in so einem Spielen schon auch nochmal eklig ist. Und auch, die haben halt eine gewisse Qualität, konnten sie dieses Jahr nicht abrufen, nicht regelmäßig. Aber trotzdem sind die in der Lage, halt auch zu Hause gute Spiele zu machen. Das haben sie ja hin und wieder auch mal geschafft. Und von daher, glaube ich schon, dass Hansa das Ding zieht. Ich glaube schon, dass da der Wille größer ist und dass sie das schaffen können. Und es wäre wünschenswert, wenn irgendwie, ja, vielleicht durch ein frühes Tor der Druck auf die anderen beiden Vereine extrem steigt, weil dann, glaube ich, aus so einem Kribbeln durch Stadion geht und alle anderen auch merken, oh Scheiße, hier gibt noch was, ne?
Ich glaube, das ist ja auch dann so ein Ding, wenn man einfach mal auf den Kader guckt, bei Hansa klar, enorme Qualität, aber eben bei Saarbrücken auch, die haben ja eine gute Band zusammen und spielen natürlich weit hinter den Erwartungen, was in dieser Saison eigentlich so geplant war, wo es hingehen sollte. Wenn man auf die letzten Jahre guckt, 2022, Tobi, kannst du dich sicherlich auch noch gut dran erinnern, DFB-Pokal-Halbfinale, ganz verrückte Zeit, auf einmal taucht da Saarbrücken auf und die Ambitionen sind ja da, wieder auch eine Etage höher Fußball zu spielen. Was glaubst du denn, wo drückt der Schuh in Saarbrücken?
Ich glaube, das ist, zum einen muss man sagen, dass es jetzt jahrelang eigentlich immer bergauf ging, ne? Bist aus der Regionalliga aufgestiegen, hast da schon Halbfinale gespielt, hast dann jedes Jahr in der dritten Liga eigentlich immer unter den Top 5, 6 mitgespielt, warst immer oben dran. Hattest nie Sorgen, was wieder im Halbfinale, dass dann irgendwann mal eine Saison kommt, die nicht so gut läuft, ist, glaube ich, völlig normal, weil die Erwartungshaltung extrem steigt. Und ich glaube, dass die Saison einfach ein Spiegelbild war der letzten Jahre der Entwicklung. War es immer nicht so richtig, keine richtige Philosophie gehabt, hast immer irgendwie nur so einzelne Leute gehabt, die entscheiden können, hast die den Kader zusammenstellen, die aussortieren, die einstellen, die nach ihrem gut denken, irgendwie was machen. Und das fehlt dem Verein einfach. Ne? Das ist so eine Identität. Wir haben immer eine sehr gute Mannschaft, aber das ist ja das, was ich hier seit Jahren schon bemängel, dass es kein so richtig, ja, irgendwie steht der Verein, sage ich gerne. Ne? So, es gibt nichts so richtig, wo man, was man greifen kann. Immer Top-Mannschaft, aber der Verein hat, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach enormes Entwicklungspotenzial. Und ja, da drückt mir Schuh, wenn man die Phrase nochmal aufnimmt, glaube ich schon, dass viel mehr möglich wäre hier, wenn man es richtig angehen würde.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Ich bin ja nicht so tief in Saarbrücken irgendwie verwurzelt oder so, aber das, was hier so rüberkommt, ist einfach, dass der Verein ja Veränderungen braucht und die machen sie ja auch. Da ist jetzt tatsächlich ja, glaube ich, irgendwie so eine Bewegung gegründet, um viele Positionen im Verein neu zu besetzen und eine neue Struktur, neue ja auch Philosophie dort zu erarbeiten. Mal gucken, was es wird. Ich glaube, dass Saarbrücken aber trotzdem auch nächste Saison nicht oben mitspielen wird. Hoffentlich dann der FC Hansa, sofern er in der dritten Liga bleibt. Was meinst du, was braucht es noch zusätzlich für Hansa, wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, aber nächstes Jahr der Angriff geschehen sollte, wenn Hansa doch dann ganz oben mitspielen soll? Vielleicht mehr Mentalität, mehr Spieler, die vielleicht noch Leader sind wie Franz Wanne? Was?
Ja, ich glaube, dass man den Kern auf jeden Fall, dass der zusammenbleibt. Ich glaube, das ist auch, habe ich jetzt so rausgelesen, auch aus den letzten Tagen, dass man da schon jetzt nicht den ganz, ganz großen Umbruch startet. Und dass man platt einfach sich auf punktuell, ne, du hast gesagt, Holten ist so der Einzige, davor war es Naderi, dass man da vielleicht sich ein bisschen breiter aufstellt, aber ich glaube schon, dass einfach eine richtig gute Basis da ist, ne, und dass man die Ruhe gewahrt. Ich meine, jetzt ein Spiel 28.000 gegen Stuttgart 2, ne, das ist ja auch geisteskrank. Also ist ja eigentlich alles da. Ich glaube, man braucht einfach Geduld. Dieses Jahr, gut, hat man vielleicht noch mal ein bisschen, muss man vielleicht noch mal eine Ehrenrunde drehen, aber ich glaube, mit der Wucht, die der Verein hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann auch wirklich den großen Wurf wieder landet.
Ich bin gespannt, wie das Ganze dann am Ende ausgeht. Du hast ja schon diese Andeutung gemacht, wie es personell weitergehen könnte. Unterm Strich sind es 12 Verträge, die auslaufen. Zum einen die Leihspieler Viktor Berg, Emil Holten, der Topscorer, und Lukas Kunze. Alles 3 Leihspieler. Bei Viktor Berg und Emil Holten soll der FC Hansa wohl eine Kaufoption besitzen. Wer weiß, wer weiß. Genaue Einsichten in die Vertragsunterlagen haben wir ja auch nicht. Und außerdem Adrien Lebeau, Cedric Harenbrock, Christian Kinsombi, Jan Mader, Nico Neithart, Felix Ruschke und das Torhüter-Trio um Benjamin Upphoff, Max Hagemoser und Philipp Klevin. Bei all denen läuft das Arbeitspapier aus. Und Johannes, du warst ja im Stadion am Wochenende in der Mixzone und ihr habt mit Adrien Lebeau gesprochen. Das wirkte ja so ein bisschen in diesem Heimspiel, wo er nun auch wirklich überzeugt hat, so als er ausgewechselt wurde, dass er schon so ziemlich irgendwie ja angefasst, berührt war. Manche haben gesagt, vielleicht hat er ja auch ein Tränchen im Auge, als er da den Platz verlassen hat. Wie hast du das alles wahrgenommen, auch danach und im Spielertunnel?
Ich achte mir gerne so auf Kleinigkeiten, hat zweimal so ins Trikot gebissen, so nach dem Motto, jetzt ist vorbei oder es könnte vorbei sein, man weiß es ja nicht. Er hat uns ja dann erzählt in der Mixzone, dass er noch auf Gespräche wartet und hofft, dass die zeitnah kommen und Ende ist offen, der Ausgang ist offen. Schauen wir mal. Also er hat schon den Eindruck gemacht, dass er gerne bleiben wird und ja, mal schauen, was es wird. Ne? Die Leistungen waren ja eher schwankend in der Rückrunde bei ihm. Er hat wirklich sehr gute Spiele dabei gehabt, aber auch wirklich Auftritte, wo ich auch wie ein fehlender nah dran war, wo dann auch die Körpersprache nicht so gestimmt hat. Ja, mal so. Also was mir bei ihm auffällt, ist zum Beispiel, dass er einen guten Platz braucht, um zu funktionieren. Das war auch letztes Jahr so in der Saison, wo Hansa gegen Dresden gespielt hat, neuen Rasen bekommen. Da hat er aufgezogen wie nix und davor hat er ja noch auf schwierigen Plätzen gespielt und es war schwierig für ihn, damit klarzukommen. Aber mal gucken. Er kann ein Unterschiedsspieler sein, wenn es läuft.
Das ist ja das, was auch oft gesagt wird, dass andere Vereine gerade im Aufstiegsrennen, auch in der dritten Liga, wenn man jetzt mal guckt, die haben so diese Unterschiedsspieler, die so klar herausstechen. Und einige bemängeln das, dass beim FC Hansa dass es das eben nicht gibt. Und jetzt diese unsichere Vertragssituation, Tobi, vielleicht mal aus deiner Sicht. Du als Spieler hast das ja vielleicht auch schon miterlebt. Wie eklig und wie anstrengend ist das für einen, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht?
Ja, ich fand es auch immer katastrophal. Habe ich die auch immer schon zu meinen aktiven Zeiten noch bemängelt, weil ich glaube, man muss den Spielern einfach Sicherheit geben, dass die dann funktionieren. Es gibt auch Spieler, denen das scheißegal ist, die da gar nicht drauf gucken. Aber ich war auch jemand zum Beispiel, der irgendwo so eine Sicherheit brauchte und dann hat es mal funktioniert. Und dass man zumindest den Spielern ein Gefühl gibt und mit denen redet oder auch ganz klar kommuniziert, wie es aussieht. Weiß jetzt nicht, wie es bei Hansa in dem Fall der Fall ist, ob die gesagt haben, wir reden konsequent erst danach oder jeder Spieler weiß vielleicht schon irgendwo, wo es hingeht und man darf aber wenig sagen. Aber ja, also ich bin ganz klar immer dafür gewesen, relativ früh auch eine Richtung zu bekommen, ey, so oder so, ne? Und wenn es vorbei ist, dann ist es so, aber dann kann man, glaube ich, besser damit umgehen, als wenn es so von heute auf morgen heißt, ciao.
Ja, wie ich kann mir das vorstellen, zumindest bei Nico Neidhardt wurde ja ein Plakat auf der Südtribüne ausgerollt mit Danke Nico für 7 Jahre Treue. Da stehen ja die Zeichen ja. Dann wohl eher auf Abschied. Adrien Le Beau hat nun gesagt, mit ihm wurde noch nicht gesprochen. Wie ist das vielleicht auch gerade in so einer speziellen Phase, auch in den letzten Wochen, wenn es noch um super viel geht, man unbedingt die Punkte braucht, aber man als Spieler das noch so im Hinterkopf hat, man sich einfach Gedanken macht, wie geht's jetzt für mich weiter, ich will gern bleiben, weiß aber nicht, ob der Verein weiter mit mir plant. Entsteht da auch irgendwie sowas wie Unsicherheit und sollte man dem Ganzen aus deiner Sicht nicht eher entgegenwirken?
Ja, ich glaube, also das Positive ist ja, dass man um den Aufstieg spürt. Das heißt, selbst wenn es dann vielleicht für den Spieler vorbei ist in dem Verein, hat man ja trotzdem, sage ich mal, eine gute Saison gespielt. Man ist wahrscheinlich einfacher, nochmal irgendwo runterzukommen, als wenn du jetzt gerade wie den Abstieg entronnen bist. Aber ja, wie gesagt, ich finde, man kann den Spielern schon auch ganz klar signalisieren, so oder so. Und dann gibt es natürlich auch Spieler, da liegt es dann halt wirklich daran, ob du in der zweiten oder dritten Liga spielst. Das gibt's ja auch, aber wie gesagt, ich war immer großer Fan davon, einfach frühzeitig da rein Wein einzuschenken, mit offenen Karten zu spielen und den Spielern einfach zu sagen, woran sie sind. Und dann kriegt man das in der Regel auch zurückgezahlt. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass bei manchen Spielern ja auch Familie mit dran hängt, wenn jemand schulpflichtige Kinder oder sowas hat und sich mit sowas beschäftigen muss. Ich habe da zum Beispiel den Fall Ryan Malone in Aue, bei dem sich die Frau ja auch gerade gucken muss. Das Kind wird gerade eingeschult und er weiß ja nicht, ob er über den Sommer hinaus in Aue bleibt. Wo geht das hin? Ne? Das sind alles so Faktoren, die damit sowas reinspielen. Ja.
Ja, da kann man schon auch nochmal unterscheiden. Ne? Also ein Familienvater, so war es ja bei mir dann auch, den muss man vielleicht nochmal anders behandeln als einen 20-Jährigen ohne Verpflichtungen, der einfach nur zocken will. Ne? Das ist schon nicht so einfach als sportliche Leitung, das weiß ich auch. Aber ja, ich kann das halt nur als Spielersicht sagen.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das da so alles ausgeht. Halten natürlich Augen und Ohren offen. Mit Blick auf die Tabelle, neben dem Relegationsplatz wäre der 4. Platz ja auch schon viel wert für den FC Hansa. Man wäre zwar am Ende, hätte man nicht mehr die Chance aufzusteigen, aber zumindest wäre man direkt qualifiziert für den DFB-Pokal, Johannes. Und das würde ja sicherlich neben dem FC Hansa auch noch vor allem einer Mannschaft aus MV ganz, ganz viel bedeuten und sehr freuen.
Ja, dem SV Pasto würde das viel bedeuten. Die haben ja letztes Jahr schon den Finaleinzug geschafft, jetzt ein zweites Mal hintereinander. Das schafft man auch nicht so oft und es wäre dann ganz bitter, wenn man da nicht ins DFB-Pokal oder in den DFB-Pokal einziehen könnte.
Vor allen Dingen muss man dazu sagen, der SV Pasto als Verbandsligist, sprich 6. Liga.
Einziger Verbandsligist bundesweit.
Genau, das ist natürlich auch eine Hausnummer, das zweite Mal hintereinander. Glaubst du, da kriegt man auch irgendwie in der Mannschaft diesen Reiz oder hast du es auch schon mal miterlebt, weil man irgendwie den Amateurfußballern, die ja sonst nicht so vor dieser großen Kulisse spielen, einfach auch mal irgendwie was Gutes tun will?
Also für Pasto würde ich mich unheimlich freuen, weil mein Kumpel, der Guido Kutscher, da ja noch spielt, die Nationale geschossen hat und ist mir auch ein bisschen das Herz aufgegangen, muss ich sagen, als ich mir das angeguckt habe. Ja, ich glaube, für Hansa spielt das jetzt nicht unbedingt die ganz große Rolle. Ich glaube, die haben Interesse daran, schon Vierter zu werden, auf jeden Fall als Minimalziel, weil dann hast du auch diesen Finaltritt nicht mehr und kannst es so ein bisschen auch gelassener angehen. Aber ich glaube generell ein zweiter Startplatz für MV wäre einfach auch eine coole Sache für alle Beteiligten. Für Hansa und auch für Pasto.
Ja, für Hansa muss man auch dazu sagen, wenn Hansa direkt im DFB-Pokal einziehen würde, müssten sie auch nicht diese 25% an die anderen Teilnehmer, die ab dem Achtelfinale Preisgelder im Landespokal bekommen, abtreten. Das macht dann auch schon fast eine Summe von 50.000 Euro aus.
Ja, ein Taler ist ein Taler. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du diese Spiele im Landespokal damals genossen mit dem FC Hansa, wenn man mal so auf die ganzen Dörfer fährt? Es gibt ja überall Hansa-Fans, oder man kann ja eher sagen, es gibt keinen Ort, wo kein Hansa-Fan ist in Mecklenburg-Vorpommern. Wie hast du das immer wahrgenommen, wenn Hansa aufs Land gefahren ist? Und was schätzt du so an dem Pokal? Du hast ihn ja jetzt auch dreimal geholt hier in MV.
Ja, ich fand es schon immer schön auch, weil es nochmal was anderes ist, als in so großen Stadien zu spielen. Du bist direkt dran, du musst da durch die Menschenmenge durch, hast im Prinzip diesen direkten Kontakt schon bei der Anfahrt, nach dem Spiel. Also es war eigentlich immer auswärts, und trotzdem waren ja irgendwie alle für dich, oder fast alle. Und mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Waren natürlich Pflichtaufgaben, das darf man auch nicht vergessen, die müsstest du halt auch ziehen. Waren auch schon des Öfteren mit ein oder anderthalb Beinen draußen aus dem Pokal und haben es trotzdem irgendwie noch geschafft. Aber man weiß ja, wie man es macht. Also ich habe es hier in der Saarbrücken erlebt. Wir waren im Pokal, hier auch auf dem Dorf, schon draußen im Prinzip. Wir lagen, glaube ich, in der 87. 2-0 hinten. Haben es dann noch gedreht, in der 95. das 3-2 gemacht und spielen ein Jahr später DFB-Pokal-Halbfinale. Ne? Das ist dann die Folge, dass du halt den Pokal gewinnst. Und das darf man immer nicht vergessen. Dass da ganz, ganz viel hinten dran hängen kann.
Ja, apropos Landespokal, verrückte Geschichten. Ben, du weißt auch noch, wo wir in Dagun waren. Das 17-0, glaube ich. Wo dann der eine Fan, wir hatten gerade Interview mit Daniel Brickmann, und dann stürmt da ein Fan hinter die Bande, über die Bande auf das Spielfeld und musste ja weggecatcht werden von einem Ordner. Und wir standen da im Interview und waren auf einmal ganz erschrocken. Hups, wo kommt der denn her? Verrückte Geschichten hat der Landespokal immer übrig, ne?
Ganz aufregende Szene auf jeden Fall. Und es ist immer schön, auch irgendwie am Spielfeldrand da auf der Klappstühle zu sitzen. Ja. Ganz nah dabei zu sein, auch für uns Journalisten.
Auf jeden Fall. Ist doch der gute Spruch auch gekommen. Benno Dietze, du geile Mieze, oder wie war das?
Benno Dietze, du geile Mieze. Ja. So sieht's aus. Also immer sehr, sehr, ja, heimelig und auch lustig, so ein Landespokaltrip. Aktuell bist du ganz weit weg vom Landespokal. Landes steckt aber auch drin, denn du bist ja aktuell bei der Polizei oder arbeitest heute bei der Polizei, also Dienst fürs Land. Von einigen Hansa-Fans ist es ja nicht so der Lieblingsberufsstand, die Polizei. Wie blickst du auf auf dieses Berufsfeld, und wie kam es dazu?
Wie kam es dazu? Ja, mein Schwiegerpapa war lange Polizist in MV, und ich habe halt irgendwas gesucht, wo ich was machen kann, wo ich nicht nur einen reinen Bürojob habe, aber ja, was mir Spaß macht, was facettenreich ist. Und prinzipiell ist das ein extrem spannendes Berufsfeld mit ganz, ganz vielen wirklich verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann. Zur Beruhigung ganz, ganz viele Polizisten, und auch sind hier ganz, ganz große Fußballfans. Das ist einfach so. Also da gibt es auch Gemeinsamkeiten, und ja, ich habe jetzt im Prinzip auch, so ehrlich kann ich mir auch sein, ohne meinen Frist in Arbeitsverträgen gelebt. Und jetzt habe ich irgendwo auch eine Sicherheit, die ich mein ganzes Leben so gar nicht kannte und habe. Und macht mir unglaublich Spaß, weil es wirklich aufregend ist, weil es was ganz anderes ist, weil ich nicht in dieser Fußballblase lebe, wo dir vieles abgenommen wird, wo dir zugejubelt wird, wo du gutes Geld verdienst, sondern jetzt siehst du Sachen, die ein normaler Leben vielleicht gar nicht sieht oder gar nicht denkt, dass es sowas gibt. Und es ist, ja, wie gesagt, macht mir Spaß. Bin Feuer und Flamme, wie früher auf dem Platz, jetzt hier. Und freue mich einfach, ja, bin gespannt, was da noch so kommt.
Ja, 2022 noch Halbfinale im DFB-Pokal. Jetzt wirst du ausgebildet. Wie ist das irgendwie, vom Rasen jetzt vielleicht auch mal an die Kaffeemaschine zu wechseln und da nochmal eine Kanne zu kochen?
Ja, da bin ich mir gar nicht so schade für, weil, wie gesagt, ich lerne ja auch ganz viel nochmal fürs Leben. Ich habe bis ich 33 war, habe ich nur Fußball gespielt, 34, und kannte nichts anderes. Und jetzt muss man sich mit Dingen auseinandersetzen, ja, die für mich neu sind, wo andere vielleicht sagen, ja, ne, was ist das denn? Und für mich ist das spannend, aufregend. Ich lerne ganz, ganz viel für mich neu, fürs Leben, für alles andere. Und ja, nehme das gerne alles mit. Und wie gesagt, macht mir Spaß. Und ich glaube, wenn ich am Ende meines Lebens irgendwann zurückgucke und sage, ich war die erste Hälfte Fußballer und die zweite Hälfte Polizist, dann kann man da, glaube ich, ganz stolz zurückgucken.
Ja, in dem Beruf musst du ja auch sportlich bleiben. Ich glaube, das lässt sich gut vereinbaren mit deinem jetzigen Engagement beim Neuntligisten Sportfreunde Hostenbach in der Bezirksliga. Ist das richtig? Du bist Spielertrainer dort.
Das ist richtig.
Genau. Ich habe gerade mal auf die Tabelle noch geluschert, bevor wir die Aufnahme gemacht haben. Ihr seid noch im Abschießkampf, aber es sieht gut aus. Ihr seid über dem Strich. Wie sieht's denn da momentan aus?
Wird eine enge Kiste. Wir haben jetzt am Wochenende, wurde das Spiel leider abgebrochen, haben wir geführt. Das wurde jetzt nochmal neu angesetzt, sonst wären wir nochmal einen Schritt raus. War schon eine Mammutaufgabe. Aber ja, es macht mir Spaß. Es ist noch gar nicht so wichtig, welche Liga das ist. Ich muss sagen, irgendwann, ich habe es nochmal Oberliga gespielt, wenn dann nochmal Saarlandliga. Das ist schon ambitioniert, da ist der Aufwand auch sehr, sehr hoch. Und das wollte ich nicht mehr so in der Form. Irgendwann ist dann auch mal gut. Man will auch einen Fuß ins Trainergeschäft kriegen und dann hat es mich dahin verschlagen und es macht Spaß. Ich fahre da gerne hin und hoffe natürlich, dass wir die Klasse halten und dann nächstes Jahr in sicherem Fahrwasser sind.
Ja, spannende Sache. Es gibt ja ganz oft diese Wege dann danach, dass Spieler dann irgendwann auf die Trainerposition wechseln, wie auch bei Daniel Brinkmann, wenn man überlegt, dem jetzigen Hansa-Trainer beim SC Wiedenbrück ja dann auch seine ersten Schritte als Trainer gemacht. Heute ist er in der dritten Liga mit Ambitionen zur zweiten Liga dann irgendwann. Soll es für dich als Trainer auch irgendwie mal so hochgehen, so nebenbei, neben der Polizei?
Ja, klar, also hab da schon richtig Bock drauf auch, deswegen mache ich das auch und kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt ist für mich aber im Moment wichtig, dass ich das hier durchziehe, dass ich auch was in der Hand habe, dass ich was, ja, was hab, was mich auffängt. Wenn dann die Chance irgendwann da ist, tatsächlich irgendwie in den Fußballbereich nochmal einzusteigen im Trainergeschäft, höre ich mir das alles sehr, sehr gerne an. Hab da auch Bock drauf und wenn es passt, würde ich nie was ausschließen. Also wenn ich was gelernt habe im Fußball, ist etwas nie ausschließen zu können. Und so behalte ich es noch bei.
Ist es vielleicht die Rolle als Trainer oder auch vielleicht auch irgendwie sowas wie als sportlicher Leiter oder sowas? Lässt du dir das auch offen?
Nee, so sportlicher Leiter sehe ich mich tatsächlich gar nicht. So dieses ganze Telefonieren und wenn man mit Leuten da reden möchte. Wenn da schon jemand, der lieber auf dem Platz steht, in welcher Funktion auch geplatzt ist, dann auch gar nicht so. Ne? Gibt ja auch andere interessante Zweige im Fußball, aber prinzipiell würde ich den Leuten gerne etwas vermitteln.
Ja, Fußball und Polizei, das hat ja irgendwie auch mittlerweile einen Zusammenhang. Wie sieht's denn aus? Musst du denn auch mal jetzt als Polizist so ein Fußballspiel begleiten? Stehst du da auch mal außerhalb des Stadions? Kam das schon vor?
Theoretisch könnte das passieren, aber nee, also da halte ich mich auch fern. Das muss ich jetzt auch wirklich nicht erleben. Das ist so eine Sache, ist, glaube ich, sehr interessant. Das mal aus der Perspektive zu sehen, aber ist jetzt nicht mein Herzenswunsch da, wenn die Hansa-Fans kommen, mich da in Mundschuh hinzustellen und auf der anderen Seite zu gucken. Also ich habe andere Themenfelder, die mich begeistern und damit fahre ich ganz gut.
Wie sieht's denn aus? Wie blickst du denn so auf diese einschlägige Hansa-Szene, gerade im Zusammenhang mit der Polizei? Da gibt's ja dann doch öfter Vorfälle. Wie beobachtest du das und wie bewertest du das vielleicht auch jetzt aus der anderen Rolle?
Ja, gute Frage. Nee, ich bin natürlich auch als Hansa-Fan groß geworden, war auswärts dabei, stand ja auf der Kurve zum Teil. Weiß natürlich auch, dass es mal über die Stränge geschlagen wird. Das ist ja kein Geheimnis. Aus Polizeisicht kann ich eigentlich, das ist für mich auch sehr interessant, weil man das natürlich dann ganz anders betrachtet. Und ich glaube, die Wahrheit liegt einfach ganz oft irgendwo in der Mitte, dass beide Seiten da irgendwo auch nicht immer alles richtig machen und dass es immer auch für beide Seiten Argumente gibt, die man akzeptieren kann oder dass man so sehen kann. Und letztendlich, glaube ich, bleibt es weiterhin im gesamtdeutschen Fußball und eben auch auf Bahn bei Rostock eine knifflige Angelegenheit, wie man das irgendwie gut klären könnte oder gut handeln könnte. Das ist, glaube ich, ich fand es zu leicht immer.
Ja, da hoffen wir dann auch, dass es in Saarbrücken ruhig bleibt und es ein Fußballfest für beide Seiten wird. Und wir haben ja schon gesagt, da geht es ja doch nochmal um die Chance Relegation. Thema Aufstieg, blicken wir mal zurück, 2011. Ihr seid damals ja auf der Autobahn sozusagen aufgestiegen, so wie jetzt Osnabrück auf der Fahrt nach Wiesbaden. Ja, wie hast du das denn damals erlebt? Ihr habt das irgendwie auf irgendeiner Raststätte erfahren, seid dann erstmal rangefahren? Ja, wir hatten darüber, das haben wir schon mal angerissen. Wie war das damals?
Es war erstmal eine unfassbare Saison, muss ich wirklich sagen. Das war, denke ich, gerne auch dran zurück, auch gerade wenn man dann so erlebt, es war Robert Müller bei euch, ne? Mit dem habe ich ja jahrelang das Zimmer geteilt und habe ich Ziege getroffen. Und ja, war einfach eine ganz, ganz besondere Saison. Das erlebt man nicht so oft. Und ich bin da nochmal aufgestiegen mit Saarbrücken. Das war hier auf dem Parkplatz, weil die Saison abgebrochen wurde. Und mit Hansa aufgestiegen auf dem Parkplatz. Also ich hätte auch gerne mal diesen emotionalen Moment erlebt, wo alle den Platz stürmen, weil du in der 94. das Siegtor schießt und alle Dämme brechen. Aber ja, es hat irgendwie dann auch gepasst zu der verrückten Truppe, die wir waren, dass wir da auf dem Parkplatz dann angestoßen haben, ins Hotel gefahren sind, da nochmal angestoßen haben und nächsten Tag bei Bayern 2:0 haben wir da zelebriert. Ja, ich hätte es mir anders gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Es war irgendwie so ein bisschen emotionslos. Auf der anderen Seite war es schön, weil wir nur unter uns waren, nur als Team, weil das war eine Leistung, die wir erbracht haben. Klar, mit den Fans zusammen, aber wenn man so in einem kleinen Kreis ist, die ganze Saison tausende Kilometer zusammen im Bus fährt, hat es irgendwie auch gepasst zu uns.
Ja, gefeiert wurde ja trotzdem noch ordentlich. Ich erinnere mich gerne an die Bilder von Peter Vollmann im Schlüpper Mannschaftsbus zurück. Haben wir ja auch schon in den Folgen intensiv ausgewertet, das ganze Phänomen auch mit Robert Müller und Co. Auch da guter Hinweis, scrollt gerne nochmal zurück. Robert Müller in den vergangenen Folgen bei uns zu Gast gewesen. Guter Typ, hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt nochmal vielleicht zurück zum Sportlichen. Du bist dann nach deiner Zeit beim FC Hansa eben nach Saarbrücken gegangen, kommst hier aus Neubrandenburg, dann Saarland. Warum die Entscheidung Saarbrücken und warum dann gleich meilenweit weg, erstmal ganz weit weg in der Ferne? Warum war das für dich gut und richtig?
Ja, weil ich hatte eigentlich keine Lust mehr auf Fußball. Das hat mich alles schon auch doll mitgenommen, dieses ganze Hickhack und hin und her. Und dann wurde mir im Urlaub quasi gesagt, also ich war zu Hause im Garten, Sonne hat geschienen, da kam der Anruf, ja, ist vorbei. Hat mir auch nochmal so den Boden weggezogen. Das hat mich schon getroffen. Und dann habe ich schon überlegt, ne? Und dann kam schon der Hinweis auch von meiner Familie, hey, ne? Mach doch weiter, ne? Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und hatte dann mit Markus Mann, der war hier Sportdirektor in Saarbrücken damals, mit dem habe ich zusammengespielt in Wiesbaden. Und habe immer guten Kontakt zu ihm gehabt und der hat ihn angerufen und hat gesagt, du, wenn du willst, komm zu uns. Wir spielen zwar nur Regionalliga, gewinnst du 4 Spiele im Monat oder 3 Spiele im Monat. Wirtschaftlich war es natürlich auch gut. Und mir ging es aber eher darum, einfach wieder Spaß zu finden. Ne? Spaß nach Fußball zu finden, unbeschwert zu spielen, zu gewinnen, vielleicht nicht so im Fokus zu stehen, mit einer Mannschaft zu wachsen, was aufzubauen. Und dass es dann am Ende genauso gekommen ist, hätte ich mir jetzt auch nicht erträumt. Ne? War klar irgendwo der Wunsch. Aber dass ich dann 6 Jahre da den Weg so mitgehen kann, wie wir es gemacht haben, war jetzt auch nicht so zu erwarten. Und es war letztendlich die richtige Entscheidung tatsächlich. Klar hätte ich auch in die dritte Liga gehen können, aber den Spitz zum Abschießkampf für viel weniger Geld und hast die gleichen Scheiße nochmal und da hatte ich einfach gar keine Lust drauf. Und von daher habe ich hier so die Freude wiedergefunden, sportlich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit gehabt, tolle Leute kennengelernt und ja, kann da auf eine gute Bilanz mal auch zurückgucken.
Ja, das war ja nicht dein erster Mal, dass du von der Heimat so weit weg bist. Du warst ja auch schon in Dresden gespielt und in Wiesbaden. Warum war es genau richtig für dich, nach Saarbrücken zu wechseln? Was hat dich damals so gereizt und warum war das auch jetzt im Nachhinein gut? Weil du bist ja da auch irgendwie heimisch geworden.
Ja, also unsere Heimat bleibt schon noch auf Rostock. Das ist auf jeden Fall so. Also haben schon noch eine große Heimatverbundenheit, aber hier hat trotzdem ganz, ganz vieles gepasst und passt auch immer noch, weil der Schritt für mich tatsächlich nach dem Fußball hier ins Berufsleben ein bisschen einfacher war. So, dafür haben wir uns dann entschieden damals. Das Saarland ist schon so ein besonderes Völkchen, das muss man schon sagen. Es ist halt sau weit weg. Aber irgendwie so, wie gesagt, so ein kleines gallisches Dorf. Das ist auch eine gute Mentalität, die zum FC passen würde. Und ansonsten, ja, wie gesagt, man baut sich ja dann hier auch was auf über die Jahre. Ne? Gerade auch bei den Menschen, bei den Leuten, wird heute noch oft erkannt. Das tut einem natürlich gut. Und bin gespannt, wie es noch weitergeht.
Ja, auch hier oben kenne ich natürlich die Leute. Du hast gesagt, du bist trotzdem irgendwie sehr heimatverbunden. Die Ostseeregion liegt dir noch am Herzen. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr irgendwann zurück an die Küste kommen, in den Norden ziehen?
Ja, also bei mir ist ja so, dass ich ja Landesbeamter bin und dementsprechend da auch der Weg so einfach ist, ist jetzt auch im Moment gar kein Thema. Ich will das hier erstmal fertig bringen und natürlich dann irgendwo auch anfangen, Erfahrung zu sammeln in dem Beruf und zu arbeiten und was dann irgendwann in der Zukunft sein wird, das werden wir sehen. Aber klar, der Grundgedanke ist schon, dass man irgendwann dann auch wieder den Schritt vielleicht näher Richtung Heimat gehen möchte. Das ist schon so, glaube ich, der Wunsch auch meiner Familie. Und von daher wird man sehen, was die Zeit bringt. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich das hier erstmal alles schaffen, durchziehen und dann schauen wir, was passiert.
Ja, Abschiede fallen ja auch oft schwer. Du hast mal in einem früheren Interview darüber gesprochen, dass es nicht so leicht ist, als Profifußballer dann mit dem Ende so einer Sportlerkarriere umzugehen. Du hast 2024 nach knapp 550 Pflichtspielen von der ersten bis zur vierten Liga das dann getan, die Schuhe an den berühmten Nagel gehangen, Profifußball. Kannst du vielleicht mal von deinen Emotionen so ein bisschen erzählen, wie das damals für dich war? Und wie lange hat es dann am Endeffekt gedauert, bis du so den neuen Weg gefunden hast?
Ja, das Problem war ja im Prinzip bei mir, dass man will ja selber diese Entscheidung treffen, ja, dass man selber irgendwann sagt, boah, jetzt reicht. Und das konnte ich halt nicht. Und das hat mich schon getroffen, dass mir im Prinzip die Entscheidung abgenommen wurde, weil mein Vertrag eben verlängert wurde. Wenn man sich das Spiel anguckt, die Verabschiedung, dann sieht man mich da auch mit ganz, ganz viel Tränen im Gesicht, weil mit einmal ganz viele Türen zugehen. Ne? Und ich habe mir das schon noch zugetraut. Ich war 34, hätte schon noch, denke ich, auf hohem Niveau kicken können, weil da bin ich fest von überzeugt. Und das wird mir einfach genommen. Und wenn man sein ganzes Leben nichts anderes macht und das wird von heute auf morgen einen weggenommen, das tut schon sehr, sehr weh. Ich habe lange daran geknabbert, schon ein halbes Jahr oder länger, bis meine Frau dann irgendwann auch mich da auch gebaut hat, hat sie die ganze Zeit, aber dann auch irgendwie so eine Bahn gelenkt hat, wo man auch irgendwann akzeptiert, okay, da kommt nichts mehr und dann muss man halt wirklich gucken, wie es weitergeht. Und da hat sie mir geholfen und meine Familie generell. Und dann kommt man auch Stück für Stück weiter und fängt an und schreibt das erste Mal in seinem Leben Bewerben und putzt sich mit dem Arbeitsamt auseinander und macht dies und das und merkt dann, okay, da gibt es auch tatsächlich andere Sachen, die einem Spaß machen können im Leben und man wächst dann einfach daran. Und deswegen waren es ganz anstrengende Jahre jetzt danach, aber auch ganz spannende und interessante Jahre und man lernt nie aus.
Ja, ich habe mal so ein bisschen geforscht vorhin noch. Ich habe gesehen, Johannes hat ja dann auch geschrieben, im Sommer 2023 hast du dich ja zwischenzeitlich auch nochmal bei der U23 des FC Hansa fit gehalten und bist dann in der Winterpause nach Pirmasens gewechselt in die Oberliga. Wann kam so bei dir im Kopf dann auch an, okay, ich bin jetzt 34, der Vertrag wurde eben nicht verlängert, jetzt muss ich einfach, also jetzt ist vorbei.
Ja, eigentlich dann schon so zum Winter hin, wenn du gemerkt hast, okay, da sind die ersten Vereine im Abschiedskampf und da werden die Trainer entlassen und die müssen doch und da hilft aber keiner mehr an, dann merkst du schon, okay, aber dann kommt ja durch ein oder andere Angebot und dann sagst du aber, ja, dafür mache ich das jetzt aber nicht mehr. Ne? Also für den Aufwand, der dann nochmal betrieben wird, muss man das ja auch abwägen, ne? Ob du jetzt nochmal ein halbes Jahr irgendwie zu einem Verein gehst, der dann höchstwahrscheinlich absteigt am Jahresende. Und deswegen war eigentlich zum Dezember, zum Winter hin klar, okay, es ist der Januar noch. Und wenn das vorbei ist, so, da war schon ja, eigentlich klar, dass es nichts mehr wird. Und Ich habe mir dann im Ende des Jahres schon Bewerbungen geschrieben und mich bei der Polizei beworben, und weil eigentlich noch absehbar war, dass man den Tatsachen ins Auge blicken muss.
Ja, du hast einige Hoch und Tiefs in deiner Laufbahn erlebt. Für welchen Moment bist du denn eigentlich am dankbarsten?
Welchen Moment?
Ja.
Boah, für den Moment, dass ich damals in Rostock die Chance bekommen habe, mit 20 Jahren da nochmal bei den Profis Trainingslager mitzumachen. Und der Andreas Taffel war damals, also ich war ja eher so ein bisschen der, ja, kommen wir den mal mit und gucken uns das mal an. Das war so ein Moment, wo ich ja dann irgendwie auch reingerutscht bin. Das es wäre wahrscheinlich anders ins Verlaufen. Bin ich schon extrem dankbar früher. Und sonst, gibt's einfach ganz, ganz viele Erlebnisse. Also das Aufstiegsjahr war extrem prägend, ganz klar. Aber auch aus den Abstiegen nimmt was mit. Man nimmt immer was mit. Aus jeder Saison, von jedem Trainer, von jedem Mitspieler hat man irgendwie immer was, was man mitnimmt. Ob gut oder schlecht ist, ist erstmal egal. Und ich gucke schon zurück und bin übers Ende ein bisschen traurig, aber bin irgendwo dann auch stolz, weil es, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass man sich dann so lange in den Ligen rumtummelt und immer gespielt hat. Und glaube ich, überall, wo ich war, kriege ich zumindest immer ein gutes Feedback. Also kann ich vielleicht nicht ganz so viel falsch gemacht haben.
Ja, das ist ja schon mal viel wert. Vielleicht die Frage nochmal umgekrempelt. Gibt es denn irgendeinen Moment, wo du sagen würdest, dass du heute aus deiner jetzigen Sicht, wo du vielleicht alles ein bisschen sacken lassen hast und auch einfach reifer geworden bist, dass du etwas anders gemacht hättest in deiner Karriere?
Boah. Ja, ich hätte einiges anders gemacht. Gibt's Momente, wo du falsch abgebogen bist, wo man vielleicht ein bisschen die Nerven verloren hat, viel zu früh vielleicht irgendwo unterschrieben hat. Das hatte ich auch. Ich pack jetzt die Vereine lieber nicht, aber da habe ich am Samstag unterschrieben und am Sonntag hat dann ein höherklassiger Verein angerufen, wo dann die Chance weg war. Ne? So eine Momente halt. Wäre ich in Dresden länger geblieben, weil es auch ein lehrreiches Jahr war. Da bin ich aber so ein bisschen geschlungen vor der Konkurrenz, ne? Bisschen so den Schwanz eingezogen, kann man sagen. Da hätte ich jetzt vielleicht im Nachhinein gesagt, erstmal geblieben und jetzt den Kampf angenommen. Gibt immer so Momente. Ich sage im Nachhinein auch, die Rückkehr nach Rostock war jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, ne? Im Nachhinein, so nach den 2 Jahren. Aber es ist halt im Fußball so, man entscheidet das in dem Moment, nach seinem Gutdünken und, da sind halt nicht immer richtige Entscheidungen dabei. Von daher kann ich am Ende trotzdem damit irgendwo ganz gut leben.
Ja, sehr, sehr coole Worte auf jeden Fall, sehr reflektiert auch. Spannendes Gespräch, Tobi, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Da draußen nochmal für die ganzen Zuhörer, Zuschauer oder wie auch immer ihr uns empfangt, eine kleine Empfehlung, scrollt doch nochmal durch unsere anderen Podcasts. Wir hatten schon einige spannende Gäste zu Gast, oder Johannes?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten zuletzt den Berater von Daniel Brinkmann da, der auch über die kuriose Kennenlerngeschichte mit Daniel Brinkmann erzählt hat.
Stefan Bax, liebe
genau.
Grüße.
Dann hatten wir unter anderem auch Steven Ruprecht da. Wir hatten die Folge mit Maximilian Kraus, der sich damals über den Wechsel zu Hansa, der viel Nebengeräusche erzeugt hatte, sich geäußert. Benjamin Opoff war da, also die Liste ist lang. Und ja, da könnt ihr euch gerne durchhören, auf Spotify, auf YouTube, egal wo.
Genau, und wem das alles noch nicht reicht, den empfehlen wir natürlich noch unseren kostenlosen Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer donnerstags. Da könnt ihr auch mal Trainer spielen, gerade jetzt vielleicht vor diesem Saisonfinale ganz spannend, wie ihr aufstellen würdet. Könnt das da per Drag and Drop machen, so die Spielerchen hinziehen und das natürlich auch an eure Freunde verschicken und die selbst auch mal aufstellen lassen. Klickt euch da auf jeden Fall nochmal rein. So, Tobi, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, neben deinem stressigen Alltag.
Das ist gut.
Bei uns ist es gang und gäbe. Der Gast hat das letzte Wort und wir sind natürlich jetzt mega gespannt, was du den Leuten noch mitgeben willst. Was müssen die Leute unbedingt vielleicht über dich wissen? Was ist eine Weisheit oder was ist eben das Marmeladenrezept von der Oma? Ganz lustig vielleicht dabei, schießt mir jetzt nochmal ein. Ich habe noch so eine Reportage von dir im Kopf damals. Ich glaube, es war vom NDR, wo du gesagt hast, vor jedem Spiel gibt es bei dir Nudeln mit Wurstgulasch, das war so ein Ding, dann warst du da in der Küche, ist das heute noch so, spielt Wurstgulasch eine große Rolle oder was müssen die Leute wissen?
Ich liebe Wurstgulasch. Ja, das war schon damals so, ne? Diese Rituale, aber die Ernährung hat sich ja auch extrem gewandelt im Fußball, von daher passt man sich dann nachher irgendwann an. Aber was man überwiegend wissen muss, keine Ahnung, man trifft mich möglicherweise gerne in Freizeitparks, noch ein Auge und das war eigentlich ganz cool. Damals hatte ich den Ziegenbein getroffen, tatsächlich dem Phantasialand. Da standen wir mit einem meiner Stangen ineinander und das war wirklich ein geiler Moment, muss ich ehrlich sagen. Ist schon, weiß ich, 2-3 Jahre her, aber da haben wir uns ewig nicht gesehen und ja, da denke ich gerne dann zurück, weil es so, keine Ahnung, random sagt man, glaube ich, heute in Jugendsprache und nee, das war wirklich, wirklich mega. Ansonsten habe ich vorhin gehört, der eine oder andere hat einen Angelschein gemacht. Ne? Habe ich auch tatsächlich. Aber muss man auch, glaube ich, wenn man raus im V kommt. Aber was ich auch habe, ich habe auch noch einen LKW-Führerschein mittlerweile. Also, wenn einer mal einen LKW fahren muss, kann er sich gerne bei mir melden.
Ja, ich ziehe demnächst um, Tobi. Ich würde dich dann nochmal anhauen. 30 Cent den Kilometer aus Saarbrücken würde ich nicht bezahlen, aber ich würde eine Runde Wurstgulasch kochen. Ich denke, wir kommen da ins Geschäft.
Auf jeden Fall, Wurstgulasch. Komm ich nein. Machen wir.
Wunderbar. Dann vielen Dank, Tobi. Bleib gesund. Wir hören und sehen. Johannes, danke auch an dich.
Ja, danke, Ben. Danke, Tobi, dass du da warst. Und ja, drücken wir die Daumen, dass es am Wochenende einen positiven Ausgang findet. Und vielleicht, ja, wird es da vielleicht noch was.
Ja, genau. Tobi, dir und deiner Familie viel Spaß. Wir drücken die Daumen und klopfen natürlich auch auf Holz, dass der FC Hansa die Mini-Chance vielleicht doch noch in Wirklichkeit bringt. In diesem Sinne bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss, ciao und auf Wiedersehen.